Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht René Malgott zu Ihnen zum Thema, was bedeutet die Glückseligkeit der Reinen im Herzen? Es ist dies der achte Teil seiner Serie zu den Seligpreisungen aus Matthäus Kapitel 5. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung, gelesen von Markus Bechtold. Weiter hören wir noch das Lied »Herr, reinige uns«, gesungen von Jack Stenekes. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Matthäus 5, die Verse 3 bis 10. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel.
Reinige, erneuere uns, zieh uns ganz nah zu dir. In Heiligkeit und Reinheit dir folgen wollen wir. Zerbrochen unsere Herzen, zerschlagen ist der Geist. Doch du wohnst mitten unter uns, wie uns dein Wort verheißt. Wir geben uns dir hin, o Herr, mach unsere Herzen neu. Unser Leben soll nur dir gehören, zu dienen, mach uns frei. Nimm unser falsches Streben, vergib und wasch uns rein. Und möge alles, was wir tun, ein Wohlgeruch dir sein. Sind unsere Hände, nicht sind wir ohne dich. Geist Gottes, füll uns, lass uns sein, ein Werkzeug nur für dich. Sieh unsere tiefe Sehnsucht, wir wollen vor dir stehen. Als Volk von dir geheiligt, das lebt dich zu erhöhen.
Ja, es geht weiter in den Seligpreisungen. Und heute darf die sechste Seligpreisung dran sein. Glückselig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Was meint unser Herr damit? Oder was können wir dafür für unser persönliches Leben mitnehmen? Und bevor wir diesen Vers betrachten oder uns näher damit befassen, müssen wir uns eines vergegenwärtigen einleitend, was gerade auch mit diesem Vers eng zusammenhängt, dass es auch wichtig ist zu verstehen, auch wenn wir es nicht immer fühlen. Oder wenn ich es jetzt von mir selbst aus sage, so gut wie nie, weil unsere Gefühle mal so sind. Aber wenn wir über die Seligpreisungen nachdenken, dann ist eine Tatsache sehr wichtig, und das ist Folgendes: die Glückseligkeit oder die Seligkeit, das Himmlische, das Jesus uns verspricht, es beginnt nicht erst irgendwann mal im Himmel, sondern im Hier und Jetzt, nämlich in den Seelen aller, die mit ihrem Herrn verbunden sind und, soweit es ihnen möglich ist, natürlich in seiner Gnade die Seligkeiten auch beherzigen und in ihrem Leben umsetzen. Wer kennt das Johannesevangelium? Ja, einer hat getraut, kurz zu strecken. Es kommt keine Fangfrage, keine Angst. Aber vielleicht erinnern Sie sich, was der Herr Jesus immer wieder im Johannesevangelium denen sagt, die an ihn glauben, oder wenn er über den Glauben spricht, dann sagt er immer wieder: Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Er sagt also nicht: Der an mich glaubt, der wird es irgendwann einmal sehen. Er sagt: Der hat das ewige Leben. Und er sagt dann zum Beispiel, nur eine von vielen Stellen, Johannes 5, Vers 24, Johannes 5, Vers 24: So jemand ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. Also wer mit Christus verbunden ist, der ist auch mit dem Leben des Himmels verbunden. Die Seligkeit der himmlischen Welt, sie kommt nicht erst in der Zukunft, sondern sie ist schon in der Gegenwart da und erfahrbar. Allerdings, das sagt der Paulus auch, und das wissen wir ganz genau in unserem sterblichen Leib, in unserer Vergänglichkeit und mit allem, wo wir zu kämpfen haben: Jetzt schauen wir noch in einem Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Es ist ja nicht so, dass wir immer wie auf Wolken durch die Welt schweben und alles wäre schön. Also das möchte ich damit nicht sagen. Aber was ich sagen will, und ich hoffe, ich werde noch deutlicher machen können, was ich damit meine: Was ich sagen will, das göttliche Leben, das ewige Leben, das Leben des Himmels ist jetzt schon da für die, die mit Christus vereint sind. Denn was sagt Paulus auch? Kolosser 3, Vers 3, bekanntes Wort: Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Allein über diesen Satz mal nachzudenken, da lohnt sich eine ganze Predigt. Euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Was für eine Aussage. Gott hat uns wirklich mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus gesegnet, sagt Paulus auch, Epheser 1, Vers 3. Und zu guter Letzt, Paulus betet ja sogar dann im Epheserbrief in Kapitel 3 darum, dass die Gläubigen in die ganze Fülle Gottes hinein erfüllt werden mögen. Und wieder dieses Gebet bezieht er auf unser Glaubensleben hier auf Erden, nicht erst im Himmel. Ja, und diese Wahrheit, das musste ich noch einmal wiederholen, auch wenn ich denke, dass es den meisten hier gegenwärtig ist. Aber diese Wahrheit ist auch für die Reinen im Herzen von grundlegender Bedeutung. Denn das, was Jesus verspricht, es bezieht sich eben nicht auf irgendwann einmal, sondern auch auf unser irdisches Leben. Die göttliche Seligkeit, sie ist jetzt schon da, sie ist mit Christus erschienen. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Gut, was heißt das? Heißt das tatsächlich, wir könnten den lebendigen Gott jetzt sehen, wenn wir nur rein genug wären, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch je jemand zu sehen vermag? Das sagt der Paulus auch. Heißt es das? Ja, aber. Ja, in gewisser Weise, aber natürlich nicht mit den Augen des Leibes. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben, also wir werden nicht irgendwann plötzlich eine Vision von Gott sehen und dann haben wir Gott gesehen, wie er ist. Das meine ich also keineswegs, oder das meint Gottes Wort keineswegs. Wir können ihn nicht buchstäblich sehen, und das ist auch besser so, solange wir in diesem Leib sind. Aber den Augen des Herzens ist es tatsächlich möglich. Und dafür betet der Apostel Paulus auch. Ich erwähne wieder ein weiteres Gebet in Epheser 1 zum Beispiel. Da betet der Paulus eigentlich um dieses Schauen Gottes. Er betet in Epheser 1, Vers 17 und 19. Er schlagt das einmal auf. Epheser 1, Vers 17 und 19. Da betet er das Folgende: Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe. Wofür? In der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Verständnisses, man kann auch sagen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit seiner Macht und Stärke. Gott zu erkennen, ihn zu schauen, ist das Höchste, wonach wir in diesem Leben streben könnten. Gott zu erkennen. Bevor wir uns aber damit befassen, was es jetzt bedeutet, rein im Herzen zu sein, um Gott zu schauen bzw. zu erkennen, möchte ich mal eine ganz provokative Frage stellen. Was ist jetzt so großartig daran, Gott mit den Augen des Herzens zu schauen? Warum sollte ich ganz menschlich gesprochen scharf darauf sein, dass er meine Gedanken und meine Seele erfüllt, wenn ich doch so viele schöne Dinge dieser Erde fassbar und spürbar vor Augen haben könnte? Und gerade hier im Westen, also mir geht es auf jeden Fall so, gibt es so vieles, was uns so leicht ablenken kann und was auch so viel Freude bereitet. Ein Theologe sagte einmal, das habe ich schon ein paar Mal zitiert, ich zitiere es noch einmal, er sagt, Gott ist das höchste Gut der vernünftigen Kreatur und die Freude an ihm ist die einzige Freude, mit der unsere Seelen befriedigt werden können. In den Himmel zu gehen, um sich völlig an Gott zu erfreuen, ist unendlich viel besser als die angenehmsten Dinge hier. Väter und Mütter, Ehemänner, Ehefrauen, Kinder oder die Gemeinschaft irdischer Freunde sind nur Schatten. Diese sind nur vereinzelte Strahlen. Aber Gott ist die Sonne. Diese sind nur Becher, aber Gott ist die Quelle. Diese sind nur Tropfen, aber Gott ist der Ozean. Ja, das klingt schön und gut, aber ist das wirklich wahr? Ja, Sie sagen, ja, natürlich ist das wahr, Gott ist Gott. Aber ist das wahr in unserem Herzen? Ist das wirklich wahr? Eigentlich habe ich in Bezug auf das Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit schon darüber gesprochen, dass es auf unser Sehen nach Gott hinweist. Aber noch einmal, stimmt das wirklich? Ich kann ja viel behaupten, wenn der Tag lang ist. Und das muss ich Ihnen auch sagen. Jemand, der dem christlichen Glauben den Rücken zugekehrt hat, hat mal gesagt, ganz ehrlich, er fühle sich jetzt froher, freier und glücklicher als in seiner Zeit als Christ, wo er von all diesen Regeln und Ängsten eingeengt wurde. Und das ist auch das Bekenntnis vieler neuer Atheisten. Ich habe da einige gelesen, die aus christlichen Elternhäusern stammen und jetzt sagen, jetzt kann ich mich endlich entfalten und mein wahres Ich entdecken und aufblühen und so weiter und so fort, jetzt da ich die Fesseln des Glaubens von mir abgestreift habe. Und offen gesagt, diese Menschen haben recht, nicht damit, dass sie freier sind, aber damit, dass sie sich vielleicht gefühlsmäßig tatsächlich glücklicher fühlen. Aber woran liegt das? Gott, der christliche Glaube, bietet dir das Höchst, das Bestmögliche an. Aber es wird sehr gefährlich, wenn wir in unserem Glaubensleben die Priorität verschieben und damit wie die Titanic Kurs auf einen Eisberg setzen. Und unter dem Mantel der Religiosität oder der christlichen Gewohnheiten und Regeln tatsächlich auch, können wir in der Gefahr stehen, dass wir nach unseren eigenen Steckenpferden trachten, aber eben nicht mehr nach Gott selbst. Und dann wird uns der Glaube wirklich nicht mehr im Geringsten befriedigen, wenn uns das Ziel des Glaubens gar nicht mehr vor Augen steht. Zuletzt habe ich wieder von seinem Fall gelesen und darum bewegt mich das auch so sehr. Wären so Fälle bekannt von berühmten und bekannten und angesehenen Prediger in unseren Kreisen, also ich meine jetzt nicht die Zionshalle, sondern allgemein im Evangelikalismus, die, es wird im Nachhinein bekannt, was getan haben, Frauen sexuell belästigt und Schlimmeres. Und sie waren beliebt, sie wurden bekannt und sie waren berühmt für ihre Verteidigung des Glaubens oder der Religion und für ihren scharfen Verstand und für ihre tolle Rhetorik und für alles. Aber sie haben nicht auf ihre Seele geachtet. Sie verlangten nicht nach Gott selbst, offensichtlich, sondern nach dem Ruhm in Gottes Namen. Es ist so, wenn man gut reden kann, kann man auch recht viel Ruhm einheimsen, wenn man sich gut anstellt. Und vielleicht begannen diese Prediger zu merken, dass sie gleichzeitig ihr Fleisch befriedigen und den Beifall und das Geld der Frommen einheimsen konnten. Vielleicht merken sie, dass der göttliche Zorn sie ja gar nicht traf und dass ihr irdisches Leben noch angenehmer wurde, denn ihre Begierden wurden gestillt und sie konnten sich weiterhin als große Gottesmänner fühlen. Diese Beispiele jetzt, sie gaben in der Öffentlichkeit den Glauben nicht auf, weil warum sollten sie die Hand abbeißen, die sie füttert? Einige von ihnen haben Millionen eingenommen durch Spenden, durch Bücher, Deals und Konferenzauftritte. Aber, und darauf möchte ich jetzt auch hinaus, und das betrifft die, die hier sitzen, nicht jeder Gläubige lebt vom professionellen Christsein. Und wenn dann ein einfacher Mensch anfängt zu merken, dass die Stillung seiner Leidenschaften ihm mehr Freude und Erfüllung bereitet als das religiöse Getue um sie herum, warum dann noch Christ bleiben? Und tatsächlich, und da schlage ich den Bogen zur ganz aktuellen Situation, es existieren bereits Umfragen und Statistiken zur Corona-Krise, die zeigen, dass viele Gläubige nach der Pandemie nicht mehr in den Gottesdienst gehen werden oder gehen, weil sie während des Lockdowns gemerkt haben, ich bin ja auch glücklich, ohne dass ich mich am Morgen aus dem Bett quäle. Ich brauche die Gottesdienstbesuche gar nicht, ich brauche das Zeugs alles nicht. Mein Leben ist ja auch schön ohne all die religiösen Zwänge. Und sie merken, ach, Gott straft mich ja gar nicht. Ja, warum nicht? Das sagt Jesus. Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Manchmal denken wir Christen vielleicht so wie Buddhisten im Karma. Gott ist nicht Karma. Gott ist gut und er ist gnädig zu allen. Und etwas haben all diese Leute, die vom Glauben abfallen oder ihn missbrauchen, richtig gesehen. Das, was sie glücklich macht oder das, was sie meinen, was sie glücklich macht, zieht sie viel stärker an als jede Moralpredigt und jede Drohung mit der Hölle. Sie sehen etwas, das sie schön finden und sie wollen, sie müssen es haben. Die Begierden gewinnen immer und immer wieder. Wir lieben das, was schön ist oder was wir schön finden oder das, mit dem wir ein Glücksgefühl oder unsere Erfüllung verbinden. Und kein religiöser Moralapostel wird uns davon abhalten, wenn wir erst einmal von dieser köstlichen und vielleicht verbotenen Frucht gekostet haben. Aber jetzt kommt der springende Punkt. All das Vergängliche, all das, was uns wegreißen kann, genau das, dieses Verlangen, das immer wieder in uns ist, es weist auf das Vollkommene hin, auf die vollkommene Schönheit, auf die vollkommene Seligkeit, auf das, was kein Ende hat, was wirklich und tatsächlich nur bei Gott zu finden ist. Interessanterweise, und das möchte ich auch noch zitieren, frei, hat ein heidnischer Philosoph diesmal erkannt. Also der kannte Gott gar nicht, der wusste auch nichts von der Bibel oder von der Bibel, die damals offenbart war, ist schon lange her. Und er berichtet von einem fiktiven Gespräch zwischen einer klugen Frau und einem Lüstling. Also es war auch ein Philosoph, aber das war ein Lüstling. Und diese Frau sagte zu diesem fleischlichen Menschen, dass wenn er jemals das wirklich wahrhaft Schöne erblicken würde, dann, so sagte sie, wird es dir nicht mehr mit der Schönheit des Goldes und der Kleidung und mit den schönen Knaben und Jünglingen vergleichbar erscheinen, bei deren Anblick du jetzt außer dir gerätst. Sondern, wenn er das nur erkennen würde, dann würde er sofort Essen und Trinken aufgeben, um jene vollkommene Schönheit immerfort anzuschauen und mit ihr vereint zu werden. Hier sprachen Heiden, die Gott nicht kannten. Es waren auch verdorbene Heiden. Und doch kamen sie zu dem Bewusstsein, all unser Verlangen und Trachten nach dem Vergänglichen und Irdischen, es muss darauf hinweisen, dass es eine vollkommene Erfüllung gibt, vollkommene Schönheit, vollkommene Herrlichkeit. Und wenn wir nur das erreichen könnten, dann finden wir endlich den wahren Frieden, die wahre Erfüllung. Und leider ist genau das, was wir Christen vergessen können. Oder wenn wir bekennen, Christen zu sein. Wenn der Glaube für uns nur noch irgendeine Tradition ist, und für Tradition, das kann man auch als Evangelikaler sein, wenn man einfach macht, was man immer gemacht hat, und nicht gelebte Gemeinschaft mit dem Herrn. Wenn uns eigene Dinge eigentlich wichtiger werden als Gott selbst. Gott zu schauen, das ist sehr wichtig, auch wenn wir es nicht immer fühlen oder verstehen. Gott zu schauen ist wirklich die Erfüllung all unserer Sehnsüchte, Wünsche, all unserer Unruhe und allem, was uns auch vielleicht plagen oder ziehen und an uns zerren mag. Aber, und jetzt kommt es, aber um das zu erfahren, was ich jetzt sage oder was Gottes Wort sagt letztendlich, aber um das zu erfahren, müssen wir uns auch nach ihm ausstrecken, nach Gott selbst. Denn, das sagt der Hebräerbrief, denn wer hinzutreten will zu Gott, der muss glauben, dass er was, dass er ist. Also muss glauben, dass Gott existiert und dass er was, die ihn suchen, belohnen wird. dass es also seinen Lohn hat, wenn wir zu Gott gehen, dass es nicht umsonst ist, dass es stimmt, was Gottes Wort sagt. Und in diesem Zusammenhang lautet nicht umsonst das höchste Gebot, darauf werde ich auch noch zurückkommen, das höchste Gebot, das lautet ja, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken. Denn wenn ich, sie, du, trotz aller Schwachheit aufrichtig mit König David zu Gott sprechen, mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Angesicht suchen, darum suche ich auch, Herr, dein Angesicht. Psalm 27. Dann, wenn wir das tun, in aller Schwachheit, dann werden wir irgendwann auch tatsächlich in der Realität ausrufen können. Das ist nicht mein Bekenntnis, das ist von jemand anders, aber ich hoffe und bete, dass ich da hinkomme, immer mehr. Was ist bewundernswerter als die göttliche Schönheit? Welcher Gedanke ist angenehmer als die an die Herrlichkeit Gottes? Welches Verlangen der Seele ist so stark und gewaltig wie dasjenige, das Gott der von allem Bösen gereinigten Seele einflößt, sodass sie in wahrem Gefühl sagen kann, ich bin krank vor Liebe. Der Glanz der göttlichen Schönheit lässt sich weder aussprechen noch erklären. Keine Rede schildert ihn, kein Ohr fasst ihn. Nennst du den Glanz des Morgensterns, die Klarheit des Mondes oder das Licht der Sonne, so sind sie alle verächtlich im Vergleich mit jener Herrlichkeit. Verglichen mit dem wahren Licht stehen sie hinter diesem weiter zurück als die tiefe, traurige, mondlose Nacht hinter dem hellsten Mittag. Den Augen des Leibes ist diese Schönheit unsichtbar. Sie kann nur von der Seele und den Gedanken erfasst werden. Aber sobald sie die Heiligen, und damit meinte die Gläubigen der Bibel, umstrahlte, da blieb ein unerträglicher Stachel zurück und sie wurden des Lebens hier auf Erden überdrüssig und sprachen zum Beispiel, wie die Psalmisten, wann darf ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Oder auch Paulus, der hat ja auch solche Dinge geschrieben. Lesen Sie mal den Philipperbrief. Ist eigentlich echt krass, was er da schreibt. Ich würde jetzt lieber meine Zelte abbrechen und bei Christus sein, aber wegen euch bleibe ich noch hier, sinngemäß, sagt er, den Philipper. Das tief empfundene Gefühl der Sehnsucht nach Gott, das Schauen und Erkennen mit den Augen des Herzens, es ist tatsächlich denen möglich, die rein sind im Herzen. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Na, hier kommt ja die frohe Botschaft für uns Christen. Das Blut des Sohnes Gottes, Jesus Christus, reinigt uns von aller Sünde. Also das ist ja unsere große Hoffnung, nicht von ein bisschen Sünde, sondern von aller Sünde. Und wir wissen ja auch, und es ist so schön, dass der Markus einfach ehrlich dieses Zeugnis heute Morgen weitergegeben hat. Und was für ihn stimmt, stimmt tausendmal für mich. Wir sündigen weiterhin und wir betrügen uns selbst, sagt ja auch Johannes, wenn wir meinen, es sei keine Sünde mehr in uns. Aber, und das schreibt dann Johannes auch weiter in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, so ein bekanntes Wort, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und auch das Buch der Sprüche zum Beispiel sagt, 7-mal fällt der Gerechte, und was macht er dann? Genau, er steht wieder auf. Also liegt nicht rum und heult, sondern er steht wieder auf. Solange wir auf dieser Erde sind, haben wir mit unserer Sünde zu kämpfen. Wenn also Christus von reinen Herzen spricht, dann meint er nicht, dass wir neurotische Perfektionisten werden müssen. Er meint nicht diejenigen, die in sich selbst und aus sich selbst heraus jetzt endlich tadellos sind und nun auf alle anderen herabsehen können. Ha, ich habe ein reines Herz, ihr nicht. Nein, denn dann würde nie irgendjemand Gott schauen können, weder im Herzen noch in der Ewigkeit. Ja, Jesus ruft uns in derselben Bergpredigt auch auf, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Aber damit meint er, dass wir uns eben nach dem Bestmöglichen ausstrecken sollen. Und wer ist das? Unser Herr selbst, ja. Zum anderen, wenn jetzt der Apostel Paulus schreibt, dass uns das Blut Jesu von jeder Sünde reinigt, dann gibt er damit schon eine Bedingung oder eine Voraussetzung. Das müssen wir auch bedenken, denn ich habe nur einen Teil zitiert. Der schöne Teil, der andere Teil ist auch schön. Aber was sagt er noch in Vers 7 von 1. Johannes 1? Die Reinigung von allen Sünden findet nicht automatisch in jedem Leben statt. Was wissen wir, wenn wir in die Welt hinausschauen? In welchem Leben? Johannes sagt es am Anfang dieses Verses, wenn wir im Licht wandeln, wie er, also Gott, im Licht ist. Für alle, die in Gottes Licht wandeln, in seinem Licht leben, für sie gilt, das Blut Jesu reinigt uns jederzeit von jeder Sünde. Es kommt also auf den Kurs unseres Lebensweges an. Ja, aber was ist das? Was ist im Licht Gottes wandeln und was bedeutet jetzt ein reines Herz in der Praxis zu haben, wenn wir gleichzeitig gar nicht perfekt sein können? Lasst es mich mal so formulieren. Es ist der Weg, an dem Gott an dir Interesse hat und du hast Interesse an Gott. Ein anderes Wort dafür wäre Liebe. Es ist der Weg der Liebe. Nicht des Gesetzes, auch nicht des Gnadeausnutzens oder wie man das nennen will. Es ist der Weg der Liebe. Und das ist das entscheidende Prinzip und darum habe ich das höchste Gebot vorhin vorgelesen. Das, womit alles steht und fällt für uns, ist die Liebe. Bevor ich jetzt damit weitergehe, macht das vielleicht Sinn, sich einmal zu fragen, was bedeutet jetzt Gott schauen? Wenn ich sage, mit den Augen des Herzens schauen, das klingt ja immer noch ein bisschen abstrakt. Ich versuche, dem näher zu kommen, was es bedeutet. Und ein sehr scharfsinniger Ausleger, er hat da einen anderen Vers als Vergleich zitiert, was schauen bedeutet. Das fand ich sehr hilfreich, nämlich im Psalm 128, Vers 5. Dort, das sind die Wallfahrtslieder, die die Pilger damals, die nach Jerusalem zum Tempel hinaufgingen, gesungen haben. Und in Psalm 128, Vers 5, dort steht als Wunsch für den Pilger, du sollst schauen das Glück Jerusalems alle Tage deines Lebens. Was bedeutet dieser Wunsch, diese Aussage? Du sollst schauen oder auch du sollst sehen das Glück Jerusalems alle Tage deines Lebens. Heißt das, dass jetzt dieser Pilger als unbeteiligter Fernstehender beobachtet, wie Jerusalem glücklich ist? Nein, es geht hier um etwas Konkreteres. Es geht darum, dass diesem Pilger gewünscht wird, dass er Anteil hat am Glück Jerusalems. Schauen heißt in dieser Hinsicht aus biblischer Sicht, daran auch teilzuhaben. Die Pilger eben damals sollten teilhaben an Jerusalems Glück, dort wo Gott wohnte im Tempel. Es geht also darum, etwas zu besitzen, etwas zu haben. Und das bedeutet Gott schauen. Wer Gott wirklich schaut, der hat Gott. Der Petrus, der schreibt in seinem zweiten Petrusbrief in Kapitel 1, Vers 4, eigentlich etwas sehr Anmaßendes. Aber er ist ein Apostel vom Heiligen Geist inspiriert, er darf das. Und darum darf ich es jetzt sagen. Er sagt, wir sollen Anteil gewinnen an der göttlichen Natur. Haben Sie mal darüber nachgedacht, was das heißt? Wir sollen eben, Gott schauen heißt, wir sollen Anteil gewinnen an der göttlichen Natur. So sehr sollen wir mit ihm verbunden werden. Ein Beispiel, das ist auch nicht von mir, aber ich fand das ein hilfreiches Beispiel. Ein hohes Gut für uns alle ist ja die Gesundheit des Körpers. Wäre es gerne gesund? Ja, ich sehe, alle sind ehrlich. Ich bin auch gerne gesund. Oder wäre es gerne? Nein, ich bin im Moment gesund, keine Angst. War jetzt falsch formuliert. Ja, aber man kann die Gesundheit noch so sehr preisen. Wenn du ungesund bist, dann bringt dir das nicht so viel. Du kannst zwar schöne Gedanken über die Gesundheit denken, aber du hättest sie auch gerne. Ja? Und so ist es auch mit Gott. Ihn zu schauen bedeutet nicht nur, dass unser Verstand schöne Dinge über ihn denkt und sagt, auch wenn das dazugehört. Aber im wahrsten und erfüllendsten Sinne bedeutet Gott zu schauen, wie es der Psalmist sagt, im eigenen Leben zu schmecken und zu sehen, wie freundlich er ist. Und das ist einer Seele oder einem Herzen, die gereinigt wird oder ist, möglich. So, jetzt das reine Herz. Was bedeutet das? Eben, die Reinigung und das Wachstum unseres inneren Menschen, unserer Seele, es erfolgt eben auf dem Weg, wie gesagt, der Liebe. Dort ist die Gnade überfließend und wirksam. Wie Paulus ja von der Gnade sagt, was tut sie? Sie erzieht uns, damit wir uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden abwenden und besonnen und gerecht und fromm in dieser Welt leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten. Dieser Weg der Liebe, auch ich habe ja gesagt, es ist nicht der Weg des Gesetzes, aber er ist jetzt nicht frei von Regeln. Denn unser Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und wo das Chaos gebannt wird und der Friede herrscht, da muss es auch geregelt zugehen. Das sehen wir auch in einer Ehe oder einer Familie, die funktioniert. Da herrscht keine Anarchie. Wo die Liebe regiert in einer Familie, da ist auch keine Anarchie da. Da gibt es gewisse Regeln, die alle auch aus Liebe zueinander einhalten. Aber die Regeln, die Gott uns gibt oder die Befehle der Apostel, die Evangelien, sie sind eben nicht zur Erdrückung unserer Seele gedacht, damit wir niedergehalten werden. Wie eben jemand sagte, ich habe das Beispiel gebracht, jetzt wo ich kein Christ bin, fühle ich mich viel freier. Nein, die Regeln, all das, was Gott uns sagt, sind uns gegeben, damit unsere Seele gesund wird und wir Gott immer vollkommener im Innern schauen können. Es geht nämlich um das Leben, das uns mit Gott vereint. Ein Leben, das Gott entspricht. Ich komme gleich noch darauf zurück. Nur ein Beispiel, jetzt zum Beispiel, wieder aus der Gesundheit. Ich muss jetzt zum Arzt. Es ist nur hypothetisch, ich muss nicht zum Arzt, aber ich müsste jetzt zum Arzt. Und dieser Arzt sagt jetzt, und das ist wahrscheinlich weniger hypothetisch, René, du musst gesünder essen und mehr Sport treiben und noch ein paar Sachen einhalten und du kriegst da noch eine Medizin, damit du keinen Herzinfarkt bekommst. Jetzt kann ich natürlich weggehen, ganz böse von diesem Arzt und sagen, das ist ein gesetzlicher Typ. Der schreibt mir vor, was ich zu essen habe, wie ich mich bewegen soll und dann muss ich noch auch Zeug schlucken. Also nee, der Arzt gefällt mir nicht. Ich gehe zu einem anderen. Nein, das will mir ja nicht sagen. Also Ihrem Lachen nach zu urteilen, würden Sie das nicht sagen. Aber so ist es auch in geistlichen Dingen. Wenn Gott uns etwas sagt, dann tut er das, weil er unsere Seele helfen will, weil er uns aufrichten will, nicht niederdrücken. Und wir wären eigentlich gaga, wenn wir ihm sagten, ach, du bist so gesetzlich Gott, das mache ich jetzt nicht. Aber darum ist das Prinzip der Liebe so wichtig, denn nur die Liebe erkennt das auch. Denn die Liebe, sie bleibt. Sie hört niemals auf, sagt Paulus, denn Gott ist Liebe. Und das ist auch interessant im Hohelied der Liebe, das möchte ich auch noch erwähnen. Da sagt Paulus in Vers 2, wenn ich alle Glaubenskraft oder wenn ich jeden Glauben hätte, also wenn ich einen Riesenglaube hätte, mit dem ich sogar Berge versetzen könnte, aber ich hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Das ist schon bemerkenswert, dass Paulus das sagt, der große Apostel des Glaubens, aber sagt, wenn die Liebe fehlt, dann kann ich alles Mögliche glauben und vielleicht tatsächlich Berge zum Spazieren bringen. Es bringt mir nichts. Es ist die Liebe, die uns auf den Kurs hält. Denn Liebe ist mehr als Religion. Liebe ist Gemeinschaft. Und wer Gott schaut, der hat Gemeinschaft mit Gott. Was ist Gemeinschaft? Manche erklären es ja damit, und das ist auch nicht ganz falsch, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, dass wir mit ihm reden, und er spricht zu uns, auf jeden Fall in seinem Wort. Aber das, was wir für eine gute Beziehung zu Gott halten, kann, wenn wir nicht aufpassen, auch nur psychologisch sein, irgendeine Einbildung. Da wieder, ich muss das Beispiel bringen, damit klar wird, dass ich nicht irgendwelches Zeugs rede. Es gab einen jungen Mann, er hat viel gebetet, er hat auch den christlichen Glauben mit seinen Lippen bekannt. Er meinte, eine Beziehung zu Gott zu haben, aber er ist vom Glauben abgefallen, weil die Dunkelheit in seinem Herzen ihn irgendwann überwältigt hatte. Er konnte nicht mehr standhalten. Warum? Weil er nicht in Gemeinschaft mit Gott stand, sehr wahrscheinlich. Oder es muss so sein, sonst wer in Gemeinschaft mit ihm steht, fällt nicht ab. Und Gemeinschaft ist eben mehr als nur eine, wie wir es nennen würden, Beziehung. Denn jeder hat irgendeine Beziehung zu Gott, weil er unser aller Schöpfer ist und wir sind alle seine Geschöpfe. Keiner kann vor ihm fliehen. Keiner kann vor Gott fliehen. Aber nicht jeder steht in Gemeinschaft, in Verbindung mit Gott. Und das halte ich mir selbst vor. Was ist dann Gemeinschaft? Gemeinschaft ist etwas Echtes, etwas Reales. Sie kann natürlich einen positiven Einfluss auf unsere Gefühle haben, vor allem wenn unsere Gefühlswelt in Ordnung ist. Aber es muss nicht so sein, es ist nicht unsere Gefühle. Und wenn wir zum Beispiel ein chemisches Problem haben oder sonst eine Imbalance, gibt es das Wort überhaupt, dann fühlen wir das ja zum Beispiel nicht, dann haben wir Depressionen. Gemeinschaft ist also nicht unsere Gefühle, auch wenn es Einfluss darauf haben kann. Gemeinschaft ist eben, und da komme ich wieder auf das Schauen, Gemeinschaft ist Teilhabe. Gemeinschaft ist Teilnehmen am göttlichen Leben. Eine echte und nicht bloß eingebildete Vereinigung mit dem göttlichen Wesen, mit unserem Herrn selbst. Denn genau das bedeutet Gott schauen. Und das geschieht eben nicht nur in unseren Gefühlen, weil es mal so, Es geschieht nicht nur in unserem Kopf, denn manchmal fühle ich mich besser im Kopf und manchmal weniger, sondern es geschieht tatsächlich in der Realität. Und die Realität dieser Gemeinschaft ist es, die Realität ist es, die wir hegen und pflegen dürfen und müssen, um ein reines Herz zu behalten. Ja, und wie tun wir das? Eben wieder durch die Liebe. Liebe ist Gemeinschaft, und Gemeinschaft zeigt sich eben nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Nämlich in einer tatsächlichen und realen Teilhabe am Wesen Gottes. Ganz einfach gesagt, Gott in einem reinen Herzen zu schauen, bedeutet, es ist ganz simpel, und ich habe jetzt vielleicht viel aufgebaut, um etwas ganz Offensichtliches zu sagen. Aber wir müssen es uns trotzdem immer wieder vergegenwärtigen. Gott in einem reinen Herzen zu schauen, bedeutet, in Übereinstimmung mit Gott zu leben, zu denken und zu handeln. Das ist es. Ob wir uns jetzt danach ist oder nicht. Denn unsere Gefühle können uns betrügen, unsere Gedanken können uns verrückt machen. Aber wir können trotzdem so leben, wie er will, dass wir leben, wie wir wissen, dass er es will. Weil das ist Gemeinschaft mit Gott. Er hat es uns vorgelebt. Gott wurde einer von uns im Sohn. Und wie hat er sich mit uns verbunden, der Herr? Indem er schöne Gedanken über uns gedacht hat. Er hat Gedanken des Friedens über uns, genau. Und er hat sie in die Tat umgesetzt, indem er einer von uns wurde und getan hat, was wir tun. Und zwar, und das ist Liebe. Er ist ja nicht als fertiger Mensch gekommen, in Anführungszeichen, als Erwachsener, mal runtergeplumpst und all das Geschrei hat er gesagt, das brauche ich nicht. Nein, er ist im Mutterleib angefangen. So sehr hat er sich mit uns vereint. Und nun sagt er, und so vereint euch jetzt mit mir, durch mich. Wir tun, was er tut. Wir können es tun, nicht aus eigener Kraft, sondern weil er ja uns zuerst geliebt hat, weil er sich zuerst mit uns verbunden hat. Wir denken nicht nur schöne Gedanken über ihn, sondern wir setzen diese Verbindung in die Tat um. Der Apostel Johannes, er sagt, 1. Johannes 3, Vers 2, der Apostel Johannes, er sagt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Also wieder, jetzt, nicht nachher, jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also Gott zu sehen, wie er ist, bedeutet auch, ihm ähnlich zu werden. Johannes erwähnt beides in einem Atemzug. Wir werden sein wie er oder ihm ähnlich. Und dann werden wir sehen, wie er ist. Und eben diese Verwandlung, es beginnt laut Paulus immer wieder im Hier und Jetzt. Denn alles, was Gott in unserem Leben bewirkt und zulässt, das tut er, das sagt der Hebräerbrief, das tut er weshalb? Damit wir Anteil an seiner Heiligkeit gewinnen. Das ist ja auch eine erstaunliche Aussage und ist uns das bewusst? Also ich weiß von mir selbst, dass ich sehr schnell zum Jammern neige. Und je besser es uns geht, desto begabter sind wir im Klagen. Und dann, wenn man etwas kommt, was mir nicht gefällt, dann klage ich. Aber der Hebräerbrief sagt ja, das schickt dir Gott, damit du mehr Anteil an seiner Heiligkeit gewinnst. Leben wir in diesem Bewusstsein? Oder der Römerbrief, Römer 8, diese berühmten Worte habe ich schon oft zitiert. Und ich zitiere es wieder auch, um es mir selbst vorzuhalten. Gott lässt alles zum Guten in unserem Leben mitwirken. Warum? Da machen wir da meistens einen Punkt, aber im nächsten Vers sagt er weshalb. Damit wir an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilhaben. Also damit wir unserem Herrn ähnlicher werden. Denn das ist das glückselige Leben des Himmels. Wenn wir unserem Herrn immer ähnlicher werden. Wenn wir immer mehr so leben, wie er es gedacht hat. Und so werden wir in unserer Seele, in unserem Herzen, gereinigt von allem Bösen, mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen, wie in einem Spiegel, sagt Paulus. Und so werden wir in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. Das war 2. Korinther 3, Vers 18. Und eben die Seligpreisungen, sie zeigen uns, in welcher Art von Leben oder wie wir leben sollen, wo das mehr oder erfahrbar Realität wird, diese Verwandlung. Wie wir, um es mal ganz menschlich sagen können, daran mitwirken können und mehr davon bekommen können, was uns Gott durch Jesus Christus und den Heiligen Geist schenkt. Und wir sind ja unter uns, ganz ehrlich, wenn wir unsere Geschwister beobachten. Und ich kenne einige Geschwister, die sind mir große Vorbilder, die mir etwas ausstrahlen. Ich kenne sie im Werk, ich kenne sie in der Gemeinde, ich kenne sie in der Familie. Warum strahlen sie etwas aus? Weil sie etwas leben, nämlich die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und einer dieser Geschwister, der war auch mal niedergeschlagen und hat mir von seiner Gefühlswelt erzählt, die dunkel aussah, weil er so angefochten war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich geantwortet habe, aber ich weiß, was ich gedacht habe. Er hat gesagt, aber du strahlst mir gegenüber Christus aus. Obwohl er das nicht gefühlt hat in dem Moment, weil er so angeschlagen war, aber hat in Gemeinschaft mit seinem Herrn gelebt. Und das ist der Weg eigentlich der Seligpreisung. Das ist der Weg des Reinseins im Herzen. Jesus, er ist wirklich unser guter Arzt. Und alles, was er uns befiehlt und sagt, das tut er eben nicht, um uns zu schikanieren, sondern um uns zu helfen, uns zu heilen. Und darum können wir eigentlich nur den Rat seiner Mutter beherzigen. Denn sie sagte einmal etwas sehr Schönes, das kann man sich leicht merken, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Das ist Gemeinschaft mit dem Herrn. Wenn wir die Bergpredigt weiterlesen, die Seligpreisungen sind ja der Beginn der Bergpredigt, und dann geht es ja noch weiter, dann sehen wir, dass der Herr vieles sagt, wieder, ich habe es ja schon zitiert, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, oder trachtet zuerst nach Gottes Reich, das ist eigentlich dasselbe Prinzip, so wird euch alles andere zufallen. Und wenn man das alles liest, da könnte man sagen, ja, das ist uns ja ziemlich unmöglich. Was der Herr da alles erwartet und sagt und verlangt, schaffe ich gar nicht. Ist ja auch so. Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Und es liegt daran, dass Gott, unser Herr, er ist nicht daran interessiert, aus uns gut dressierte Schoßhündchen zu machen. Er stoßt immer wieder wohin? Immer wieder zum Herz. Er sagt zum Beispiel, ihr habt gehört, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, und dann geht er zum Herzen. Genauso mit der sexuellen Sünde. Er geht zum Herzen. Mit dem Lügen, mit allem Bösen, was wir tun könnten. Er geht immer wieder zum Herzen. Weil da entscheidet sich alles. Und wenn wir unser Herz eben auf das Vollkommene ausrichten, nicht indem wir selbst vollkommen sind, sondern eben auf Gott und ihn lieben wollen, dann werden wir auf dem Weg der Ewigkeit geführt. Wie gesagt, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Es geht nicht um meine Perfektion, um meine Neurosen und meine Leistungsfähigkeit. Aber es geht darum, dass mit allem, was ich habe und jetzt im Moment erkenne, dass ich mich nach Gott selbst ausstrecke. Und es ist ja auch so, das ist unsere Trost und unsere Hoffnung, das sagt ja Paulus, dass Gott ohnehin das Wollen und das Vollbringen in uns bewirkt, dass wir in seinem Licht das Licht schauen und dass er oder dass wir sein Werk sind, zubereitet in Christus Jesus zu guten Werken, in denen wir wandeln sollen, die er schon vorbereitet hat. Und darum ist die Liebe das Größte. Nur die Liebe, die Gott uns gibt, durch die Wiedergeburt, befähigt uns auch in der Gemeinschaft mit ihm zu leben. Er hat uns zuerst geliebt. Und wenn wir ihn jetzt zurücklieben, wenn wir sagen, ich will diese Liebe erwidern, dann wird er was tun? Er wird uns mit mehr Liebe beschenken. Er wird Türen öffnen, er wird uns die Augen öffnen, er wird uns weiterführen. Denn nichts von dem, was Gott tut oder gibt, ist kraft- und wirkungslos. Es kehrt nicht leer zurück. Eben wie der Hebräerbrief sagt, er tut ja alles, um uns was? Anteil an seiner Heiligkeit zu geben. Und Gott ist Liebe, sagt Johannes. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Wenn du also, oder wenn ich, Gott schauen will, wenn wir nach einem reinen Herzen verlangen, ja, dann fang an, Gott zu lieben. Mach ihn zum höchsten Ziel deines Lebens. Nicht deine Bequemlichkeit, nicht deine Hobbys, nicht mal deine eigene Familie. Gott soll dein Ein und Alles sein. Und darin wirst du dich auch gut um deine Familie kümmern. Bemühe dich um die Liebe Gottes. Aber wieder, nicht als ein Neurotiker, der sich die ganze Zeit fürchtet, dass er nicht genug liebt, sondern als einer, der nicht genug von der Liebe bekommen kann. Denn Furcht gibt es in der Liebe nicht, sagt auch Johannes, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Sag dir immer und immer wieder, dass Gott das Ziel deines Lebens sein soll, dass du das wirklich meinst, du willst es, Gott soll das Ziel meines Lebens sein und niemand anders. Und dann lebe so, wie du es in deiner momentanen Situation und Lebenslage weißt und erkennst, dass es Gott gefällt. Ein Prediger hat einmal etwas sehr Simples gesagt, aber das hat mir so geholfen. Es ist eigentlich so logisch. Aber da hatte ich einen Knorks und der hat das gesagt und das fand ich so hilfreich. Darum sage ich es nochmal weiter. Jeder wird von unserem himmlischen Vater nach dem Licht beurteilt, das er oder sie bekommen hat. Ich werde nicht nach dem Maß deiner Erkenntnis beurteilt und du wirst nicht nach dem Maß meiner Erkenntnis beurteilt. Wir können ja immer so rumknorksen und denken, ja, was ist mit dem, aber der sieht es so und der denkt so und der macht es so und der ist doch so weit und da blablabla. Und wir werden ganz gaga. Nein, was du jetzt in deinem Leben weißt und erkennst, das ist Gottes Wille für dich. Das tue. Und dann wird er dich weiterführen. Bleibe dabei, lebe in dem Licht, das dir geschenkt ist. Und lass deinen Herrn nicht los und er wird dich an der Hand nehmen und zu dem führen, wohin er versprochen hat, dich zu führen. Und schön ist, was Paulus in Philipper 3, Vers 15 sagt. Und wenn ihr über etwas anderes denkt, sagt er den Philippern, Gott wird euch das noch offenbaren. Das ist mal eine Zuversicht. Ich möchte schließen. Ich behaupte nicht, dass das einfach ist. Das Glaubensleben ist ein Kampf. Wandeln im Licht ist eine Disziplin. Es ist mit Höhen und Tiefen verbunden. Und es kann geschehen, dass wir uns so dunkel fühlen, dass wir nicht sehen, wohin wir gerade tappen. Aber wenn du den Gott des Lebens liebst, egal wie schwach du bist, da kannst du gewiss sein, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden können von der Liebe Gottes, die ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Liebe hört niemals auf. Und darum wird deine Gemeinschaft mit Gott niemals aufhören, solange du ihn mit allem, was du jetzt hast, jetzt bist und jetzt weißt, lieben willst. Das bedeutet, glückselig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du bist gut, du bist treu, du bist Liebe, du bist voller Güte und Gnade. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist in der Gemeinschaft und Verbindung mit deinem Sohn und unserem Herrn unsere Herzen auch stärkst, dass du uns immer, Herr, dahin führst, wo du uns haben willst, Herr. Dass du uns immer mehr die Augen unserer Herzen öffnest für dich selbst, dass wir dich erkennen und immer mehr nach dir verlangen, nach dir trachten und dich lieben, Herr. Und ich danke dir, dass du immer treu bist, egal wie es uns geht, Herr. Und darüber lobe und preise ich deinen wunderbaren Namen. Amen. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. René Malko sprach im achten Teil seiner Serie über die Seligpreisungen aus der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5 über das Thema Was bedeutet die Glückseligkeit der Reinen im Herzen? Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.